Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter.
Push the button, Mona.
Push the button, push, push the button.
Danke dafür.
Exactly.
Akku macht die dritte.
Schon.
Wild, oder?
Ja, willkommen in der dritten Folge, Court of Mist and Fury. Wir sprechen hier über Das Reich der Sieben Höfe, Band 2, Flammen und Finsternis. Oder A Court of Mist and Fury von Sarah J. Maas, eine Buchclub-Deep-Dive-Folge, heute Part 3.
Mhm.
Wir steigen heute bei Kapitel 30 ein und hier noch einmal der Reminder an alle, die noch nicht die gesamte Buchreihe gelesen haben. Falls du gerade aus Versehen hier gelandet bist und du kennst die Reihe noch nicht bis zu Court of Silver Flames, dann schalt die Folge am besten aus, lest die Bücher, komm zurück. Spoiler, Spoiler, Spoiler für die gesamte Reihe. Wenn ihr Crescent City oder Throne of Glass noch nicht gelesen habt, dann könnt ihr euch in Sicherheit wiegen. Es wird euch nichts passieren. Fühlt euch wohl bei uns. Bleibt da. Aber Agatha müsst ihr alle Teile gelesen haben.
Ach so, und kleiner Reminder für diese Folgen. Hat sich Diana mit ihrer Schwester und unserer guten Podcast-Freundin Annemarie zusammengesetzt und ein Glossar erstellt, weil wir zwei meistens die englischen Begriffe durch die Gegend werfen. Und immer versuchen, die deutschen Begriffe mal zu nennen, aber da leider das manchmal nicht so gut unter Kontrolle haben. Deswegen haben wir euch das alles in die Shownotes gepackt von allem, was uns so eingefallen ist, wo wir vermutlich viel englische Begriffe verwenden würden. Und dann könnt ihr da gerne nachgucken.
Genau, gut, dass du es sagst. Also wir beginnen heute direkt mit unserer Lieblingsfigur, Cassian. Unsere Nummer 1.
Was ich nicht geben würde dafür, auch mal mit Cassian trainieren zu dürfen.
Ich würde lieber mit ihm trinken gehen, aber ja.
Erst Training, dann Drinking.
Mhm. Genau.
Okay, dann gehe ich mit Cassian trainieren und wir treffen dich nachher bei Ritas.
Das ist eine gute Idee.
Ich finde diese Szene am Anfang so cool, weil wir haben ja hier quasi Faraday mit Cassian trainiert, während gleichzeitig Rhys und Ezreal so ein bisschen kämpfen. Natürlich oben ohne, of course, what else? Damit Faraday auch ja abgelenkt ist und diese wunderschönen Illyrian-Tattoos angucken kann. Und Faraday, das fand ich so schön über das Buch hinweg zu sehen, ist für ein Bild inspiriert.
Ja, zum ersten Mal.
Ja, Death on Swift Wings. Und es zieht sich ja dann so ein bisschen durch, dass sie immer mal wieder für ein Bild inspiriert ist. Und manche bleiben länger und manche bleiben einfach nur ein kurzer Glimpse in ihre Artform. Aber das fand ich total spannend, nochmal zu verfolgen jetzt im Reread tatsächlich.
Was ich so mega witzig daran finde, ist, dass sie so oft direkt sich einen Titel überlegt.
Mhm.
Und also ich bin nicht so der große Fan von diesen Titeln, ehrlich gesagt. Also Death und Swift Winds, ich finde die irgendwie so pathetisch, ich weiß nicht. Aber ja, soll sie machen. Ich freue mich, dass sie zu ihrer Kreativität zurückfindet und wieder ein Stück aus ihrer Depression herauskommt.
Mhm, voll.
Ja, wir lernen in dieser Szene ja Cassian auch so ein bisschen besser kennen. Der Busybody, der irgendwie immer eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür hat, was er sagen muss, sagen kann.
Mhm.
Manchmal vielleicht ein bisschen schnell oder ein bisschen forsch damit ist. Aber vielleicht haben wir diese Szene auch gebraucht. Also er fragt sie ja nach dem Brief an Temlin. Und sie ist erstmal total irritiert, dass er überhaupt davon weiß, aber erklärt sie auf, so ja, Ezreal hat mit mir darüber gesprochen, der ist hier der Spymaster, ich bin der Leader of the Armies. Das ist hier schon so eine prekäre politische Situation, in der wir uns befinden und es macht deswegen Sinn, dass wir darüber informiert sind. Und das, finde ich, macht auch tatsächlich Sinn, dass er ihr das so erklärt.
Mhm.
Und ja, Feyre wird klar, dass sie definitiv nicht zu Temlin zurückgehen wird. Ja. Und sie denkt darüber nach, was da wahrscheinlich für eine Zerstörung am Spring Court stattgefunden hat, nachdem sie weg war. Wir haben gesehen, wie wütend er wurde, als sie gesagt hat, ey, ich kann nicht mehr. Ich gehe hier unter, I am drowning. Was passiert, wenn sie einfach weg ist? Also darüber macht sie sich Gedanken. Und sie gesteht sich ein, dass die Gefühle der Lust und diese Glücksgefühle, die sie gespürt hat bei ihm, dass die echt waren, dass sie aber auch eine total rosarote Brille auf hatte und dass sie nicht die Wahrheit gesehen hat, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Dass dieser Beschützerinstinkt ein Kontrollinstinkt ist und dass sie eigentlich auch nur eine Gefangene war.
Mhm. Ja, ich finde es auch voll spannend, weil sie wird ja dann richtig wütend auch.
Ja.
Also als sie das so durchdenkt, sie wird ja richtig wütend darauf, dass Tamlin auch nur rumgesessen ist. Und ich glaube, das war somit das erste Mal, wo sie sowas äußert.
Ja.
Weil die anderen haben das ja schon immer mal wieder, oder wir haben das ja dann auch gesagt, der sitzt da nur rum.
Ja.
Und auch Under the Mountain nichts gemacht hat. Und da sagt sie ja auch nochmal, und am Ende wollte er mich quasi nur bumsen und mich nicht befreien.
Genau.
Wo ja sie vorher nie auf die Idee gekommen ist quasi.
Das ist ja die eine Stelle, wo ich ganz zufällig gesehen habe, dass das in der deutschen Übersetzung ja nicht so dasteht, dass man da ja praktisch, wie als hätte man die Altersfreigabe geändert. Sie sagt ja im Original, also in dem Moment, in dem man die Chance gehabt hätte, mich zu retten, all he wanted to do was fuck me. Und in der deutschen Übersetzung steht, wollte er mich nur besitzen. Also an alle, die nicht wissen, wovon wir reden.
He wanted to fuck her.
He wanted to fuck her. Und das sagt sie auch so. Und sie sagt halt vorher, ich habe alles für ihn getan. Ich habe mich für ihn in Stücke gerissen. Ich habe für ihn Unschuldige getötet. Ich habe mich selbst erniedrigt, während er neben Amarantha auf dem Thron saß. Und er hat nicht riskiert, erwischt zu werden, bis er halt die eine Chance hatte und sie nicht befreien wollte, sondern fuck me.
Bumsen.
Ja.
Und gleichzeitig sagt sie ja auch in der Situation, also da wird sie ja auch wütend darauf, dass als er dann bekommen hatte, was er wollte, also als sie den Fluch gelöst hat, er hatte sein Land wieder, er hatte seine Kräfte wieder, dann hat er sie weggesperrt, damit er sich gut fühlen kann, weil er nicht damit klargekommen ist, dass sie gegebenenfalls in Gefahr ist und so Sachen und überhaupt nicht mehr danach geguckt hat, was sie vielleicht braucht. Weil sie sagt ja schon immer, er war mal das, was ich gebraucht habe, aber dann war er es halt nicht mehr. Und dann hat er aufgehört, sich Mühe zu geben und ist jetzt falsch für sie.
Ja, voll. Sie sagt ja, er hat für mich gekämpft, aber ich habe stärker für ihn gekämpft. Und dann hat er mich in den Käfig gesteckt.
Ja.
Das ist so eine unglaublich emotionale Szene. Und sie lässt das alles raus, während sie Cassian ja die ganze Zeit boxt.
Ja.
Und der hat, glaube ich, so Trainingshandschuhe an.
Ja, diese Pads. Mhm.
Die dann durchbrennen.
Ja, und der hält einfach weiterhin.
Ja, sie verbrennt ihm die Hände und er sagt nichts. Er nimmt es einfach, weil er weiß, dass es raus muss.
Ja, er sagt sogar, als sie pausiert und es selber checkt und sie sieht, dass sie schon durch ist, sagt er zu ihr, I'm fine und lässt die Hände einfach weiter oben und ist quasi bereit, noch mehr ihr abzunehmen, wenn sie das braucht.
Ich könnte heulen.
Ja, ich finde die so krass geschrieben, diese Szene. Und Rhys und Ezreal haben ja aufgehört zu kämpfen selber und beobachten in dem Moment nur. Und dann bricht ja Feyre zusammen und sagt quasi sobbing, die weint ja auch richtig stark. Sagt sie, I killed them. Und Cassian sagt einfach nur, I know. Und dann sagt sie, it should have been me.
Und da kann Rhys nicht mehr daneben stehen.
Nein, kann er nicht.
Da hüllt er alles in Dunkelheit.
In gentle darkness.
Ja, es gibt verschiedene Dunkelheiten, haben wir gelernt.
Ja.
Das ist eine kühle, tröstende Dunkelheit, die über Feyre schwappt. Steht tatsächlich so. Ich hab's auch nachgeguckt.
Ja, er hüllt sie ja dann auch so in die Flügel ein oder macht den zwei quasi wie so eine kleine Privacy-Bubble.
Genau. Und Cassian und Ezreal sind so großartig, weil die sind einfach, wir hören gar nichts, wir gehen einfach hier drüben weiter trainieren, wir nutzen das als Übung, trainieren im Dunkeln und versuchen so ein bisschen zu lauschen, was ihr da besprecht.
Was man halt so macht als Spymaster.
Und Rhys gibt ihr einen ganz guten Tipp, finde ich. Er sagt ja, du wirst dich immer so fühlen und du kannst dich entweder davon in den Abgrund reißen lassen oder lernen, damit zu leben.
Ja, und das finde ich so krass, weil er das ja aus eigener Erfahrung sagt.
Ja.
Weil er sich ja jeden Tag vorwirft, dass seine Mutter und seine Schwester getötet wurden und er sie selber begraben musste und sich deswegen so fühlt und nicht mal Rache hat das quasi ändern können. Also obwohl er ja Rache nehmen konnte,
ja, total,
fühlt er sich immer noch so. Und deswegen, ich finde diese Szene auf so vielen Leveln einfach so heartbreaking und so schön geschrieben. Also ich finde, wenn ich die lese, ich werde ja auch immer so super emotional.
Ja, ich finde es auch noch gut, dass er mit ihr, er teilt ja auch noch seine Albträume mit ihr. Und sagt ihr, dass er zwei Arten von Albträumen hat. Einmal die, von denen hat er, glaube ich, vorher schon erzählt, dass Cassian oder Azriel unter Amarantha liegen an seiner Stelle. Und einmal Albträume, in denen Feyre das Genick bricht.
Ja.
Wieder und wieder. Damit, ja, sagt er ja auch, du bist nicht alleine damit. Und wir können da auch zusammen durch, aber wir können es auf gar keinen Fall ignorieren. Wir... die Taktik eines anderen Highlords gewesen wäre. Oder war.
Was ich noch interessant finde, das wird ja direkt so ein Teaching-Moment und dann wird es aber direkt wieder lustig. Also Feyre holt ja dann direkt den Humor raus. Ne? Sie sagt ja noch zu ihm, I'm surprised there aren't more mirrors in this house, since you seem to like looking at yourself so much. Und Cassian und Azriel müssen sich halt voll kaputt lachen. Das ist so witzig.
Das ist so großartig.
Und da zeigt er ihr dann, dann reden sie auch noch über die Dunkelheit. Es gibt verschiedene Arten von Dunkelheit und dann zeigt er ihr eine besonders schöne Form seiner Dunkelheit, wo alles so dunkel ist und überall so Sterne glitzern und man die wie so richtig greifen kann und so. Das finde ich so toll. Ich hätte auch gern so eine Sternendunkelheit um mich rum.
Und Feyre merkt, dass der Lebensgeist zurückkommt. Also auch jetzt gerade eben diese Spiegelbemerkung, ne? Since you love looking at yourself so much. Das ist ja dieses Feuer, was sie am Anfang nicht hatte, ne? Diesen kleinen Spark, diesen Banter. Und das kommt halt alles wieder. Und langsam kehrt sie wieder zu sich selbst zurück.
Ja. Und überhaupt, finde ich, kommt jetzt immer mehr und mehr Banter auch im Buch generell vor. Also nicht nur mit ihr, sondern auch so um sie herum.
Ja.
Das ist so cool, das macht so Spaß. Ich hatte so oft, musste ich so richtig laut loslachen, als ich dieses Buch jetzt nochmal gelesen habe. Es ist einfach so witzig. Auch jetzt, ne? Als nächstes haben wir ja wieder eine Trainingsszene, wo sie mit Cassian trainiert und Amren einfach nebendran auf so einem Lounge-Chair chillt für eine Stunde und denen zuguckt. Und dann mit Cassian und Amren die ganze Zeit Banter haben. Und dann sagt sie doch noch so zu Cassian, touch me, Cassian, and I'll remove your favorite part, small as it might be.
Ja!
Und für uns, die wir schon Silver Flames gelesen haben. Ach, Amren, so small ist der nicht.
Nee, Amren, du wüsstest. Cassian fühlt sich kein bisschen von dir angegriffen.
Angst hat er wahrscheinlich trotzdem vor Amren.
Ja, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist Amren die einzige Person, vor der die alle Angst haben.
Ja, und dann finde ich es auch so lustig. Da kommen jetzt lauter so kleine, cute Momente. Feyre denkt dann an den Abend davor, glaube ich, zurück, wo sie mit den allen bei Ritas war und mit Azriel sich die Zeit vertrieben hat, weil sie quasi gespielt haben, wer errät, wer sich als nächstes an Rhys Rand macht und so. Wo sie dann da mit Azriel saß. Und dann fragt sie sich aber, das finde ich auch tragisch, und da wird nie richtig drüber geredet nachher, ob Rhysand überhaupt nach Amarantha mit jemandem Sex hatte, beziehungsweise ob er das überhaupt noch möchte seitdem. Und das finde ich voll spannend, dass sie sich das fragt, weil das finde ich voll die legitime Frage. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so richtig thematisiert wird. Also es kommt nachher in Kapitel 55, gibt es so eine Szene, wo sie quasi sagt, sie weiß, warum er jetzt den Sex damit beenden will, dass sie ihn reitet.
Ja.
Und der Subtext ist quasi, weil Amarantha das immer bei ihm gemacht hat.
Ja.
Und er quasi seine Synapsen neu verknüpfen will.
Ja, diese Erinnerung überschreiben will.
Genau, ja. Aber ansonsten richtig das Thematisieren tun sie leider nicht. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Good point.
Aber es wird generell uns gegenüber thematisiert von dem her. Ja, und John droppt Rhysand einfach rein zum Training und sagt, übrigens Leute, der Summer Court hat geantwortet. Let's go.
Let's go. Und dann muss überlegt werden, wer geht überhaupt mit?
Cassian und Cassian kann ja es. Wegen einem Gebäude.
Ja, wirklich, hat er ein Gebäude da platt gemacht, ne? Summer Court Verbot. Amren kommt mit, falls die Einladung eine Falle ist. Feyre muss mitkommen, um das Book of Breathings, das Buch des Atems, zu finden. Und eventuell das Schloss zu diesem Buch mit der Summer Court Magie zu öffnen, die sie hat von Tarquin.
Ja.
Amren hat nicht so richtig Lust und dann lockt man sie in dem gesagt.
Lust.
Aber der Summer Court, der hat richtig viele Schätze viel Edelsteine, Juwelen und also Tarquin ist ja ein neuer Highlord und da hat er jetzt bestimmt noch nicht Zeit und Amarantha hat ja ganz viel Zeug auch geklaut und weggenommen, noch nicht Zeit, so ein richtig Inventur zu machen. Also wenn da jetzt was fehlt, fällt es dann vielleicht nicht auf und sie ist so, I'm in.
Ja, ist so geil. Und der Witz daran ist ja eigentlich, dass Feyre ja wirklich nachher durch diese Schatzkammern durchgeht mit Tarquin zusammen. Und dass Amryn ja nachher von Varian so ein Ding geschickt ja, bekommt.
Ja, voll. Das ist auch so eine lustige Geschichte mit ihr und Varian, aber ja.
Oh ja, Amryn und Varian sind so witzig ja. einfach.
Aber das ist jetzt natürlich mega riskant, dass Rhys Farah mitnimmt, weil Farah ja immer noch bekannt war als mit Tamlin zusammen und Rhys ja überall nur bekannt ist als der böse, schlimme Highlord. Der irgendwie auf Amaranthas Seite stand und jetzt natürlich alle denken, ja, wie kommt das denn?
Ja.
Und das natürlich auch die Risiken birgt, dass der Summer Court, der direkt neben dem Spring Court liegt, denen vielleicht Bescheid sagt, dass Farah da ist. Und genau. Aber wir fahren da erstmal hin. Wir haben ja Amryn dabei.
Genau. Und es wird ja auch ziemlich schnell auch thematisiert. Also die kommen ja dann an, dann haben die eine sehr angespannte Vorstellungsrunde, wo dann hier noch so komische Brustkommentare gemacht haben. Über Faires Brüste, wo sie, aber ich finde, Faire reagiert richtig geil, wo sie dann nämlich so sagt, here I was thinking you had a fascination with my mouth und gibt ihm halt direkt quasi zurück und spielt dann voll ihre Rolle.
Ja, aber trotzdem, er sagt zu Tarquin, ja, delicious, so reif wie Äpfel, ne? Mm. Und ich finde die Situation so mega icky. Und es gibt manchmal in dieser Reihe so Situationen, wenn es um diesen Ruf des Night Courts nach außen geht, wo ich nicht finde, dass die Kongruenz schreibt. Weil die kommen da an und machen diese Bemerkung, aber später liest man das nicht mehr. Sie wird da praktisch vorgestellt als Resigns Pet. Als so ein hübsches Anhängsel, was er jetzt dabei hat, womit er sich schmückt. Aber dann, finde ich, zieht sich das im Verlauf gar nicht so durch.
Aber eigentlich wird sie ja schon vorgestellt als Emissary to the Human Realms.
Ja, aber was sollen dann diese Bemerkungen?
Also ich habe das damals so gelesen, dass er das ja nur gemacht hat, weil er Tarquin ertappt hat, weil Tarquin ihr auf die Brüste geguckt hat. Und Feyre dachte, er guckt da vielleicht hin wegen der Kraft, weil sie in dem Moment quasi irgendwie sich zu Tarquins Kraft hingezogen fühlt und so dieses, immer dieses I remember you Gefühl hat. Und dann guckt er ihr auf die Brust und sie war sich nicht sicher, guckt er zu meiner Kraft oder wo guckt er hin? Und dann macht Resent diesen Kommentar, ich weiß, sie hat voll die guten Brüste, ne? Also eigentlich called er ja quasi Tarquin out, aber halt auf seine, ich bin böser Night Court Art und Weise.
Ja, ganz mega icky.
Ja, es ist auch
einfach so, oh, recent ist das nötig, hätte man nicht was anderes sagen können, weiß ich nicht. Na gut.
Aber das ist ja genau die Maske, die er im Court of Nightmares auch immer auf hat. Also was das angeht, fand ich, hat es voll gepasst.
Ja, genau, aber das meinte ich halt, zieht sich nicht über den ganzen Besuch hindurch.
Nee, das stimmt. Aber das darf ja auch so sein, weil wenn die da ankommen und er die Maske noch auf hat, ich könnte mir schon vorstellen, dass er über diesen Besuch hinweg langsam Teile von seiner Maske vielleicht ein bisschen zu einem gewissen Grad abgelegt hat. Wobei man auch sagen muss, dass wir gar nicht mehr so viele Interaktionen von Rhys und Tarquin sehen.
Ja, das stimmt.
Sondern eigentlich nur noch von Feyre und Tarquin. Und Tarquin schafft so ein bisschen durch diese Maske hindurch zu gucken. Weil er sich ja auch daran erinnert, dass sein Cousin oder wer das war, dass Rhys ja nicht verraten hat, was der damals vorhatte und den einfach umgebracht hat und Amarantha angelogen hat.
Genau, das weiß Tarquin über Rhys, ja.
Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen weniger wird. Aber ich weiß, was du meinst, weil eigentlich kommen sie sich ja über diesen ganzen Besuch jetzt immer näher. Und ganz am Anfang ist es halt noch super tense. Weil bei dem Essen, das ist das, was ich ursprünglich meinte, wird ja direkt angesprochen, auch von Cressida so, ich dachte, du bist hier Tamlins Braut und wenn der jetzt fragen würde, müssten wir dich halt aushändigen.
Genau, Cressida ist die Princess of Adriata von dieser Stadt, in der wir sind. Und die Schwester von Varian,
ja,
dem Prince of Adriata und Captain von Tarquins Guard. Und es wird über Politik gesprochen.
Mhm.
Über Highburn, potenzielle Gefahr durch Highburn. Der Summer Court würde kämpfen. Tarquin hat kein Interesse daran, nochmal Sklave zu sein. Tarquin macht aber auch deutlich, falls du hier bist, weil du kurz auf deiner Seite gegen Tamlin suchst. Mhm. Gegen Tamlin kämpfen wir nicht.
Ja.
Ja, das ist überhaupt keine Option. Und Farah macht dann nochmal deutlich, dass es ihre eigene Entscheidung war, den Spring Court zu verlassen.
Mhm.
Ja, die sagen ihr eiskalt, dass sie sie ausliefern würden.
Das fand ich auch noch krass, weil daraufhin, dass sie quasi sagt, ich bin da freiwillig gegangen, hat selbst Cressida, die ja auch eine Frau ist, hat ja dann gesagt, scheißegal, wenn der fragen würde, müssten wir dich ausliefern.
Voll ekelhaft.
I was not a fan. Es gibt ja diese Fan-Theory, dass Cressida mal was mit Tamlin hatte.
Aha.
Weil Tamlin irgendwann mal erwähnt hat, dass er mal eine Prinzessin als Lover hatte.
Echt?
Ja, und okay. Dass Cressida quasi diese Prinzessin ist,
mhm,
und die deswegen so bitchig gegenüber Farrell, vor allem da in diesem ganzen Gedöns ist.
Okay. Naja, Reese droht auf jeden Fall direkt mit Mord.
Ja, ja, natürlich.
Wenn jemanden Tamlin überhaupt nur informiert. Und er erinnert nochmal alle, dass sie überhaupt nur hier sitzen, weil Farah alle gerettet hat under the mountain. Ja, also
ja, no
ihr
shit.
Verdankt ihr alle euer Leben und deswegen könnt ihr alle mal euren Mund halten hier. Die Frau hat gesagt, sie will nicht zu dem zurück. Fertig.
Ja, das finde ich auch so krass. Ich vergesse das selber auch immer wieder und es wird da so oft wieder erwähnt, dieses Leute, ihr lebt nur, weil Farah für euch gestorben ist.
Voll.
Und die sagen einfach, ja gut, aber wenn ihr Master sein Pet wieder zurückhaben will, dann here you go. Geh zurück. Wir waren ja, ja jetzt lang genug Sklave, jetzt darfst du auch ein bisschen Sklave sein.
Ja, voll und schlimm. Und Farrell macht dieses ganze Ding so viel Angst, dass sie ja dann sagt, dass sie zurückgehen würde zu Tendon, um einen Krieg zu vermeiden.
Ja.
Ja. Und dann wird ihr gesagt von Recent, he locked you up because he knew. The bastard knew what a treasure you are. That you are worth more than land or gold or jewels. He knew and he wanted to keep you all to himself. Und ich so, Liebeserklärung, Matsch?
Ja, ja.
Aber er sagt dann auch noch, love can be a poison und dass man jemanden zu viel lieben kann. Mhm. Und ich denke so, was willst du mir jetzt damit sagen?
Ja, das fand ich auch interessant, weil er sagt ja quasi, dass das Problem nie war, dass Tamlin sie nicht geliebt hat, sondern dass er sie zu viel geliebt hat. Und da denke ich ja mir, und wo fällst du jetzt auf dieser Skala hin?
Voll. Ich meine, der sagt später, I would have ripped the world apart,
ja,
wenn die dich mitgenommen hätten und du es nicht gewollt hättest, als Lucien da ist. Da denke ich mir, das ist doch nicht die ganze Wahrheit, die du hier sprichst.
Ja, er sagt auch ganz später nochmal, als es um das Kinderthema geht, sagt er auch, ich weiß ja nicht, wie ich reagieren würde, wenn du schwanger wärst und in Gefahr wärst.
Aha.
Also es ist so ganz, ja.
Ja, wir wissen es leider schon. Nicht so optimal, Brudi. Wir haben da noch ein Hühnchen zu rupfen später im
Brudi.
Verlauf.
Ja. Ja. Und Reese reflektiert ja sofort, dass er ihn mag.
Ja, voll.
Den Tarquin. Und ihm das irgendwie auch leid tut. Und Fairy kämpft da ja auch diesen ganzen Besuch über damit. Dass sie immer wieder denken, können wir den nicht einfach fragen, ob er uns dieses Buch gibt? Wieso müssen wir das jetzt denn klauen? Das ist doch blöd.
Ja, und die trauen sich nicht. Und Reese mag ihn, weil er auch ein Träumer ist.
Mhm.
Und weil er eine ähnliche Version für den Summer Court hat, wie Reese für den Night Court. Der findet auch diese Klassenunterschiede zwischen den Fae total blöd und will die eigentlich abschaffen und hat halt diese Idee und ja auch viele Möglichkeiten noch in den nächsten Jahren. Er ist ganz jung noch irgendwie, paar 80 Jahre alt.
A baby.
Das ist so ein komisches Alter, 80. Das ist so witzig, weil 500 ist irgendwie klar, aber 80 ist dann irgendwie
wie
lustig.
Aragorn. Um wieder den Herr-der-Ringe-Vergleich zu machen.
Genau, aber dadurch, dass Tarquin das vorhat, was Reese in seinem Court ja schon lebt und das in keinem anderen Court anscheinend praktiziert wird, sieht er in ihm einen Verbündeten, der es eigentlich schaffen würde, mit ihm vielleicht gemeinsam auch Gesamt-Prithian zu einem besseren Ort zu machen.
Voll.
Aber ja, wir rennen da jetzt tagelang durch den Summer Court und suchen dieses Buch und gucken uns alle möglichen Schatzkammern an.
Machen uns gegenseitig eifersüchtig.
Genau.
Was man halt so macht auf einem Staatsbesuch. Farrah lernt noch ganz gut mit ihrer Wassermagie umzugehen, weil sie da das Gefühl hat, sie hat den besseren Connect hier und übt dann ganz viel in der Badewanne, Pool/Badewanne, ihre Wassermagie. Und da fand ich es noch so schön, weil sie selber einmal sagt, no one was my master, was ja immer wieder gesagt wird. Sie wird ihrem Master, also Tamlin, übergeben.
Ja.
But I might be the master of everything,
if I wished, if I dared.
Ja, Mann.
Go, girl.
Queen.
Ja, weil sie cool ist.
Ja, ich habe mich auch bei dem Reread immer mehr in Fairy wieder verliebt, muss ich sagen.
Fand es ein bisschen schade, dass für sie in dieser Situation so unklar ist, wie Rhys zu ihr steht. Also sie denkt ja auch, der hat da was mit Cressida, dabei lenkt er die nur ab. Und dann fragt sie sich, ist das hier eigentlich überhaupt eine Freundschaft? Und hinterfragt so die Verbindung, die sie zu ihm aufgebaut hat in den letzten Wochen.
Ja.
Weil sie sagt, oder benutzt er mich eigentlich nur, weil er braucht mich ja. Bin ich hier gerade nur so ein Teil in diesem Puzzle, was er irgendwie baut, und nutzt er mich nur aus im Prinzip? Und das Ding ist ja, und das spricht er ja nachher auch an, das ist so lustig, weil das ist ja so ein Miscommunication-Trope. Und das müsste da nicht so sein, weil sie geht ihm dann aus dem Weg, weil sie will nicht sehen, wie er morgens vielleicht aus Cressidas Zimmer kommt und will ihn dann beim Frühstück nicht sehen. Und er sucht sie aber die ganze Zeit, aber sie geht ihm aus dem Weg. Er hätte ihr relativ deutlich mitgeteilt, dass er nicht bei Cressida geschlafen hat oder sie nicht bei ihm.
Ja.
Aber Farrah hat es nicht zugelassen.
Ja, was ich aber auch verstehen kann, weil sie halt in dem Moment ja auch eigentlich total alleine dann dasteht. Auch noch in einem fremden Court, und das Einzige, was sie machen konnte, war ja sich verstecken. Und ich meine, ist jetzt nicht so, dass Rhys zu ihr gegangen ist und an der Tür geklopft hat und gefragt ist, ob sie da war. Das macht er erst danach.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Da drängt er sich ja so richtig auf und wartet einfach direkt im Bett auf sie.
Ach, voll. Ja, und vorher, weil du gerade sagtest, dass sie ja alleine ist damit und sie ist tatsächlich traurig darüber. Sie dachte eigentlich, dass es eine Verbindung zwischen den beiden wären, dass die beide so alleine wären mit dem, was sie erleben, und beide niemanden haben. Jetzt denkt sie ja, toll, jetzt sucht er sich hier die erstbeste Prinzessin.
Mhm. Ja, guter Punkt. Aber dann haben sie ja nach diesem ganzen Eifersuchtsdilemma, nachdem sie da mit Tarkin den ganzen Tag unterwegs war und so, wo er dann im Bett auf sie wartet, da reden sie ja, fand ich, sehr überraschend, ziemlich deutlich eigentlich darüber.
Mhm.
Weil, also ich finde, Rhys zeigt sich dann sehr verletzlich, weil am Tag davor war ja diese Party, wo Feyre zu Tarkin sagt, it would be very easy to love you, easier to be your friend. Und das hört ja Rhys. Und dann wird er ja quasi eifersüchtig auf Tarkin, weil er sagt, der hat es immer einfach, ne? Der hat hier sein Schweizer Court-Neutralgebiet. Ja. Der musste sich nie um irgendwie was kümmern. Ich bin aber dafür immer im Night Court gewesen, den erstmal alle hassen. Und ich kann nie der sein, den man leicht liebt. Das wird für mich immer schwierig sein. Ich werde mir das immer erarbeiten müssen. Und er kann hier einfach reinlatschen und du kennst ihn einen halben Tag und kannst dir direkt vorstellen, dass man sich in so jemanden verlieben kann.
Naja, vor allem bei ihm auch mit dem Hintergrund, dass er sagt, jeder, der mich liebt, ist in Gefahr.
Ja.
Jede Partnerin an meiner Seite, alle Kinder, die ich hätte, wären immer irgendwo in Lebensgefahr oder wären immer irgendwo Zielscheiben.
Ja.
Und wie du sagst, Tarkin mit seinem Summer Schweizer Court, neutral politisch, hätte diese Probleme nicht. Und darauf ist Rhys eifersüchtig. Und es bricht mir das Herz, dass er Farrah das erste Mal lächeln sieht.
Ja,
als sie
das
Tarkin anlächelt.
Oh mein Gott, mein Herz.
Es blutet.
Das war so schlimm. So schlimm. Und das sagt er ja dann auch da. Ja, das fand ich schön, dass er das dann direkt auch gesagt hat, dass das war, was ihn quasi vollkommen aus der Bahn geworfen hat.
Ja, sie fasst ja dann noch den Court of Dreams zusammen.
Mhm.
Finde ich so ganz schön, wie sie die alle beschreibt, ne? Dass sie sagt, wir waren halt hier der Court of Dreams. The Bastardborn Warriors, the Illyrian Halfbreed, the Monster Trapped in a Beautiful Body. The Dreamer, born into a court of nightmares, and the Huntress with an artist's soul. Und das ist auch so nochmal so,
ja, schön. Es ist so schön. Es ist wirklich so schön. Es ist ja zusätzlich auch noch so mit dieser Tarquin-Sache, dass Fairy ja in der Situation auch so sagt, oh, können wir den nicht einfach fragen? Ich glaube, der will wirklich dein Freund sein und so, weil sie ja mit Tarkin auch über Rhys geredet hat. Und Rhys ist sich aber nicht sicher, weil Cressy da halt sagt, dass Tarkin so ehrgeizig sei. Und dann ist halt Rhys auch wieder hin und her gerissen und mag ihn eigentlich, aber weiß immer nicht, wem er vertrauen kann. Und das finde ich auch so schade, weil er halt nie weiß, wem kann ich hier trauen. Und er muss immer dieser super cunning High Lord sein, seine Pläne für sich zu behalten. Das, was ja auch Tarkin ehrlicherweise richtig über ihn sagt, ne? Der behält seine Pläne für sich und entschuldigt sich nicht dafür. Und dass das halt dazu führt, dass diese Situation so verkopft ist, wie sie ist. Und es tut Recent so weh, dass er halt sagt, Tarkin wird nie wissen, wie sich das anfühlt. He will never know what it is to look up at the night sky and wish.
Oh.
Und dann ist es so toll, weil dann geht Feyre und schenkt ihnen beiden einen Drink ein. Und dann sagt sie,
to the people who look at the stars and wish, Reese.
Und er sagt, to the stars who listen and the dreams that are answered.
So schön. Beautiful.
Beautiful.
Und praktischerweise macht Feyre am nächsten Tag einen Spaziergang und sagt, hä? Kommt denn dieser kleine Tempel daher?
Ja.
Den habe ich ja da noch nie gesehen. Sieht man nur bei Ebbe. Dann sitzt sie so beim Abendessen und ist relativ ungeschickt und sagt, was ist denn das eigentlich für ein kleiner Tempel da draußen? Und Tarquin und Chris da so, warum fragt sie nach dem Tempel? Was soll das? Was machen die hier? Und dann sitzen unsere beiden Demati am Tisch und dringen in deren Köpfe ein und manipulieren die. Es fällt ihr überhaupt nicht schwer, in Tarquins Kopf einzudringen.
Nee, weil sie Tarquins Kopf erzählt, sie sei Tarquin.
Ja, das ist auch richtig geil. Die hat so witzige Magie. Leichter verständlich als Mor. Also was Feyre kann.
Oh Gott. Hör doch damit auf.
Es ist nicht cool, was sie da machen, aber es führt dazu, dass sie dann am nächsten Tag in diesen kleinen Tempel einbrechen. Mhm. Emrin und Feyre.
Ja. Ich fand es noch so witzig, sie machen ja dann direkt diesen Plan. Und Feyre hat ja sofort ein schlechtes Gewissen, dass sie bei denen in die Köpfe eingedrungen ist.
Okay.
Zu Recht. Und okay. Reese sagt, ja, das ist auch gut so, aber in dem Fall Benefits outweigh the cost. Und dann challenged sie ihn ja direkt so, war das auch so, als du immer bei mir in den Kopf eingedrungen bist? Wo ich mich immer noch gefragt habe, warte mal, wie oft war das eigentlich? Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr.
Ja.
Er sagt ja dann ein bisschen was, ja, ich habe mir da nicht alles angeguckt, aber ich erzählte den Rest mal wann anders.
Also dieser Tempel und die Schutzzauber. Die akzeptieren Feyre erstmal, also sie wird da reingelassen und sie finden dieses Buch. Und das Buch checkt aber relativ schnell, dass sie nicht Tarquin ist. Und ist so, Lügnerin, Lügnerin, das stimmt ja gar nicht. Was erzählst du denn? Du bist nicht Tarquin. Und dann macht es die Türen zu und die beiden ertrinken fast, Emrin und Feyre.
Ja, aber...
Und dann schaffen die es in letzter Sekunde, die Türen wieder zu öffnen und werden da rausgespült und sind immer noch halb am Abtrinken. Und wer kommt? Unsere guten Wasserwesen.
Die Wasserwesen machen die Tür auf.
Ja?
Es gibt zwei Türen. Die erste Tür unten, die hält Emrin so offen mit ihrer ganz krassen Kraft. Dann warten die da durch das Ding durch. Und dann geht die Falltür oben zu und deswegen ertrinken die quasi. Und dann kommen die Wasserwesen und rupfen die Tür auf und holen die raus.
Okay, dann so. Auf jeden Fall, würde ich sagen, hat sich dieses Goldkettchen zu verschenken doch groß gelohnt.
Sehr gelohnt, ja. Ja.
Ich verstehe die ganze Logistik dahinter nicht.
Die fühlen das.
Ja, aber es ist großartig. Es war auf jeden Fall Rettung in letzter Sekunde.
Auf jeden Fall. Und wie ist so, hey, what the fuck did you do? Der hat nichts mitgekriegt.
Genau.
Über das Bond nicht, weil das war ja irgendwie alles mit Blei abgeriegelt oder was, das da ist. Und die zwei liegen da halb ertrunken am Strand und Reese, what did you do?
Und dann sind sie im Nightcore zurück und Emrin kriegt so einen Lachanfall und sagt auch nochmal, dass diese Water Wraiths einfach nichts wert sind und dass niemand auf der ganzen Welt denen geholfen hätte. Aber ach, Feyre, großartig.
Oh, of course.
That's Karma.
Ja.
Ja, schön. Und das Book of Breathings ist creepy.
Creepy AF. Das sagt ja sogar was ganz Wildes, wo ich dann direkt Angst bekommen habe.
Mhm.
Weil das sagt unmade and made.
Made and unmade.
That is the cycle.
Like calls to like.
Und ich so, was für ein Cycle? What do you mean? Was wird rückgängig gemacht? Wird sie wieder unmade? Hä? What?
Ja. Yeah.
I don't know. What's the cycle? Which cycle? Why are we cycling back to? Why do we need to cycle back?
Like calls to like. Wir haben hier mehrere Metallplatten, die durch drei Gold-, Silber- und Bronzeringe aneinander geschmiedet sind oder festgehalten werden. Und es ist geschrieben in the Holy Tongue, der alten Sprache einer anderen Welt. Und Emrin weiß, was das für eine Sprache ist.
Ja.
Krasse Braut.
Emrin ist schockiert. Recent hat sich schon gedacht, dass dies die Sprache
ist, in der das geschrieben wurde. Er hatte eine Vermutung. Und er vermutet, dass es einen Zauber enthält, der Amron befreien wird.
Mhm.
Und da geht es darum, dass sie dann zurückkehren wird in die Welt, aus der sie herkommt.
Was sie schon sehr, sehr lange möchte.
Ja.
Aber Amron sagt, ich kann das halt erst entschlüsseln, wenn ich die andere Hälfte habe. Deswegen
warten wir immer noch auf diese Königinnen.
Die Divas.
Ja.
Diese menschlichen Divas.
Und dann passiert was Cooles. Also ich finde es ja mega cool. Rhys ist nicht begeistert. Aber sie kriegen ja vom Summer Court danach Blood Rubies geschickt.
Mhm.
Als Erklärung, dass die Empfänger bis in den Tod gejagt werden. Also das bedeutet, das ist eine Summer Court Tradition.
Ja.
Einen für jeden und da stehen die Namen drauf von den dreien. Und Rhys ist total deprimiert, weil er ja eigentlich gerne mit Tarkin befreundet sein wollte.
Ja.
Und Amron liebt's.
Amron so geil.
Amron will ihn nicht mehr hergeben.
Rhys hat sich ja nicht getraut, erst ihr das zu geben quasi,
ja,
weil er Angst hatte, dass sie dann den Summer Court quasi
komplett zerstört.
Genau.
Ja.
Und Varian hat ihr einfach noch ein anderes Schmuckstück geschenkt und dann war alles wieder in Ordnung. Und sie benutzt das Ding ja irgendwie als Briefbeschwerer.
Ja, ja.
Aber ich muss sagen, ich finde diese Szene da oben auf der Dachterrasse, wo Feyre rausfindet, dass sie Blood Rubies bekommen haben, finde ich auch so herzzerreißend, weil Rhys wollte auch gerne Tarkins Freund sein, weil er war der erste High Lord, der jemals mit Rhys befreundet sein wollte.
Aha.
Das fand ich auch so traurig. Feyre versucht ja dann, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil sie sagt, er hat mir immer geholfen, als es mir so schlecht ging, das Gleiche will ich ihm zurückgeben. Und versucht richtig hart, ihn irgendwie mit Humor oder irgendwelchen Sachen da aus der Reserve zu locken. Und ich war da so ein bisschen so selber nicht so happy mit. Und dann fand ich es aber voll geil, weil Rhys das anspricht, weil er sagt nämlich, so you're entitled to have as many bad days as you want, but I can't get a few hours.
Ja.
Und da dachte ich, ja Mann, das hat mich ultra gestört an der Szene bis zu dem Punkt, wo er das äußert. Weil ich mir auch dachte, so, ich verstehe deinen Wunsch, ihm das zurückzugeben und ihn aus der Reserve zu locken. Aber der hat gerade so viel dadurch riskiert, mal wieder und verloren. Ja. Lass den doch einfach mal einen halben Tag jetzt hier brooden und traurig sein darüber. Und es ist ja auch eine Form, für jemanden da zu sein, sich einfach nebendran zu setzen und mit ihm quasi in der schlechten Laune präsent zu sein. Und das fand ich ein bisschen schade. Und obwohl er das dann ja äußert, macht sie ja ein bisschen weiter. Und dann hat sie ihn gerade so und dann kommt aber ja Azriel und sie geht dann. Sie versucht ihn ja zu necken mit diesen sexy Underthings.
Mhm.
Die sie einkaufen war.
Die Dessous.
Genau, die Dessous. Dann denkt sie drüber nach, was passiert wäre, wenn die das wirklich gemacht hätten, zusammen da einkaufen zu gehen und läuft halt volle Kanne gegen so einen Pfosten.
Mhm.
Und ich finde diese Szene super witzig, weil Rhys dann ja auch lachen muss, weil er diese Vision ihr geschickt hat und sie deswegen gegen den Pfosten gelaufen ist, weil es nämlich gar nicht ihre Gedanken waren. Und losgelöst fände ich die Szene ultra witzig. Ich musste auch sehr lachen, aber ich muss schon sagen, ich war sehr auf Rhys Seite, wo ich gedacht habe, so, ja, jetzt lass den armen Kerl doch einfach mal 3 Stunden ein bisschen enttäuscht sein.
Ja, fand ich auch. Das ist auch wieder was ich nicht so ganz verstehe mit den Highlords dann, weil er zum Beispiel Helion auch ganz gut kennt und die ja auch irgendwie Buddies sind, bis er später dann rauskommt. Von dem wissen wir jetzt noch nichts, aber der klopft ja auch nach dem Highlord-Meeting an die Tür und sagt, ey, lass mal abhängen hier und kennt die alle voll gut.
Aber das ist der Einzige, oder?
Ja, ja. Nein, ich meine, die Gesamtsituation ist schon echt blöd. Man merkt ja, wie sehr ihm das belastet, diese Rolle einfach weiterhin zu spielen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann kommt es zu einer ganz besonderen Nacht, weil Rhys einen über sein Zimmer hinausgreifenden Albtraum hat. Es ist nämlich so, dass da die Darkness sich ausbreitet, die Dunkelheit, und normalerweise bleibt es in seinem Zimmer. Wir finden raus, dass das der Grund ist, warum er dort auch im Townhouse schläft und nicht im House of Wind, wo die anderen leben und schlafen.
Mhm.
Also Feyre spürt richtigen Schmerz und richtige Verzweiflung und Schuld und Angst und sie geht dann zu ihm und weckt ihn. Und er wirft sie aufs Bett und drückt sie gegen die Matratze, seine Krallen an ihrer Kehle. Und sie spricht dann mit ihm, sagt, hey, I'm Feyre.
It's me.
Und was sie auch macht, ist, dass sie ihre eigene Dunkelheit ruft, die dann Rhys' Dunkelheit ja wie beruhigt.
Ja, das ist so schön.
Ja, und er entschuldigt sich. Und er hockt nackt auf dem Bett und sie sieht ein Gemälde. Ja. Go girl, mal uns dieses Gemälde.
Unbedingt. Er sagt ja später auch, nude would be best.
Ja. Und sie merkt, dass das Loch in ihrer Brust langsam heilt.
Ja. Sie sieht ja diese Tattoos auf seinen Knien. Fragt sie den nächsten Tag drauf, warum hast du diesen Berg mit den drei Sternen an beiden Knien? Und dann sagt er, die bedeuten, I will bow before no one and nothing but my crown. Außer vor ihr, da geht er nachher auf die Knie.
Genau. Ja, Farrah hat übrigens keine Albträume mehr an diesem Punkt.
Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja.
Also sie sagt, sie trainiert den ganzen Tag ihre Magie und mit Cassian und schläft dann nachts einfach super tief und hat keine Albträume mehr.
Sie ist so kaputt, dass selbst ihre Albträume sie in Ruhe lassen.
Oh.
Und dann gibt es hier eine kleine Zeitmontage-Kapitel. So ein bisschen, weil jetzt haben wir Wochen, wo quasi nichts passiert. Amrind muss die Sprache lernen. Sie warten immer noch auf diese Antwort von den Königinnen. Azriel versucht, seine Spione in den Hof der Königin zu bekommen. Er ist super frustriert dadurch und eben Feyre trainiert die ganze Zeit. Cassian geht mal zu Nesta, wozu es ein Bonuskapitel geht, und kommt super pissig zurück. Und ich finde es so witzig, weil Feyre denkt sich so, part of me had wondered if Cassian and Varian might need to compare notes. Aber ja, es gibt ein Bonuskapitel darüber, was passiert, als Cassian da zu Nesta geht. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen, was in dem Bonuskapitel so passiert.
Sehr gerne.
Wir zwei Cassian-Liebhaber.
Cassian-Nesta-Stands. Here we are. Yeah.
Aber das Ende vom Lied ist, irgendwann schreiben die Queens dann doch zurück.
Oh ja. Dann lernen wir diese unbrauchbaren Missstücke kennen.
Ja.
Nicht alle.
Nee. Die sechste Queen ist angeblich krank.
Genau. Sie sind ein Mix aus Alter, Hautfarbe, Größe, Temperament und wir lernen, sie können den Wind teilen.
Mhm.
Und Rhys hat Farrah einfach gekrönt für dieses Treffen.
So geil.
Setzt da ihre Krone auf, kann man machen.
Wird auch direkt drauf angesprochen, ne?
Ja.
Von den Königinnen so. Ist das normal bei euch? Nö, aber sie sieht super darin aus, oder?
Ja. So gut. Also, die Königinnen sind nicht bereit, das Land der Sterblichen, also diesen Teil von Prithian, auf dem wir uns befinden, zu schützen. Man muss sich, um das ganze Drama mit den Königen und dem Land der Sterblichen zu verstehen, muss man sich die Karte angucken. Weil wir haben ja einmal diese Insel Prithian, also England.
Großbritannien, ja.
Großbritannien und unten das Land der Sterblichen, so südliches England.
Und genau.
Daneben den großen Kontinent, der Rest Europas praktisch. Aber stellt euch vor, die sind einfach alle der Kontinent mit einem riesengroßen menschlichen Anteil. Aber auf unserer kleinen Großbritannien-Insel, Prithian, ist nur der ganz südliche Süden Menschenland. Und da sagen die halt, nee, wir haben da keine Ressourcen, die zu beschützen.
Lohnt sich nicht.
Die sind uns im Prinzip egal, es ist zu klein und unbedeutend. Es wäre eine Verschwendung von Ressourcen und Nesta
ultra
ist wütend. Ja. Die ist richtig sauer. Ja. Die sagt, this is a choice of cowards.
Mhm.
Und die Königinnen sind alle ziemlich eklig in ihrem Verhalten.
Ja.
Und ja, sagen, wir haben vom Highlord der Nacht und seiner Grausamkeit gehört und wir glauben euch nicht. Ich meine, das kann man ja irgendwo noch verstehen, dass sie sagen, du erzählst mir was von Frieden.
Ja.
A male who melts minds and tortures for sport? I did not think you knew the word. Und das finde ich, macht ja erstmal von der Argumentation Sinn.
Ja.
Deswegen geben die denen aber das Buch nicht. Und die müssen das ja freiwillig rausgeben. Wenn die das nicht freiwillig erhalten, dann ist die Magie so stark, dass das Buch zerstört wird. Das heißt, sie müssen es wirklich von denen freiwillig bekommen und bitten und betteln hilft nicht.
Mor versucht es ja noch mit ihrer Wahrheitskraft.
Ja.
Weil sie sagt, ihr wisst ja, das, was ich sage, stimmt und erzählt ihnen so ein bisschen von Miriam und Draken. Er ist Fae und sie ist halb Fae, halb Mensch. Und dass es irgendwo eine versteckte Insel gibt, wo die mit ihren beiden Völkern zusammenleben und dass ja Friede zwischen den Völkern sehr wohl möglich ist, aber das interessiert die alles nicht. Die wollen einen Beweis, dass Rhys der Male of Peace ist, der er vorgibt zu sein, bevor sie überhaupt drüber nachdenken würden, denen das ja. Buch zu geben.
Also ein Beweis dafür, dass sie denen vertrauen können.
Genau, ja. Dann gehen die und dann ist Elaine die, die sagt, I hope they all burn in hell.
Ja, go Elaine.
Ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass Elaine mal sowas sagt.
Das ist so krass, man hat so ein Bild von dieser Frau, die einfach so irgendwie in den Blumen lebt und so verträumt ist. Und dann haut die zwischendurch Dinge raus.
Ja. Where did that come from?
Ja.
Ja. Voll, total. Ich bin echt mal gespannt, was mit der ihrem Charakter noch passiert, weil es ist ja wirklich so, vor allem später, ne, nach ihrem Trauma, ist sie ja so eine richtige Trulla, weil sie mit ihrer Kraft noch nicht so richtig zurechtkommt. Und das ist, glaube ich, das, was ich vor allem so im Kopf hatte. Deswegen war ich hier immer mal wieder ein bisschen überrascht von ihr. Wobei, ich meine, sie ist ja trotzdem noch so ein bisschen super behütet. Sie sagt zwar auch zu Nesta, ja, Feyre hat so viel für uns gegeben.
Aha.
Wir müssen ihr jetzt auch helfen, als es darum geht, ob sie den Stützpunkt da aufbauen können. Aber ja.
Ja, es ist halt viel sehr oberflächlich und nicht genug.
Ja, deswegen more to come, hoffentlich.
More to come und jetzt about more. Wir überlegen uns nämlich jetzt, dass wir den Orb brauchen, den Veritas Orb.
Kleiner Beamer.
Kleiner Beamer. Den Königin könnte man da jetzt reale Bilder aus Velaris zeigen. Das ist die Idee. Rhys ist bereit, Velaris zu opfern nach 5000 Jahren
crazy.
Geheimhaltung. Ist jetzt der Moment gekommen, der Welt mitzuteilen, dass es Velaris gibt, um denen zu sagen, hey, ihr müsst auf unserer Seite kämpfen, wir sind gut. Deswegen müssen wir in den Court of Nightmares gehen und wir erfahren ein kleines weiteres Stück noch von Mors Story, die an Aerys verkauft werden sollte, erfahren wir damit, an einen Sohn des Autumn Courts. Und dass Rhys sie zu den Illyrians gebracht hat, ins Camp. Mor geht mit zum Illyrian Camp, hat dort Sex mit Cassian, weil sie sich sagt, ja nee, ich will lieber selber entscheiden, mit wem ich das erste Mal Sex habe, mit wem ich überhaupt Sex habe. Die sind 17 Jahre alt zu diesem
Gott,
Zeitpunkt.
Cute.
So witzig. Ich glaube, sie ist 17 und Cassian ist 18. Und daraufhin lehnt Aerys die Ehe ab.
Hat sie das nicht sogar kalkuliert deswegen gemacht, damit sie nicht verheiratet werden kann? Nicht nur, weil sie sich selber aussuchen will, mit wem sie Sex hat?
Das kann sein, weil man das ja theoretisch auch nicht hätte erzählen müssen.
Ich weiß auch nicht, ob sie das erzählt hat oder ob die das magically durch Send, was auch immer, keine Ahnung.
Oh Gott, das stimmt. Oh Gott, oh, die kann ja alles riechen. Oh. Auf jeden Fall lehnt Aerys die Ehe ab und nicht nur das, nein, Mor wird von ihrer Familie misshandelt. Das ist so aus dem Subtext zu erkennen. Also es steht nicht genau da, was sie mit ihr machen, aber es ist halt so, dass da steht und als sie mit ihr fertig sind, wird sie verstoßen und mit einer Notiz, die an ihren Körper genagelt wird, an die Grenze des Herbsthofes abgelegt. Und Aerys findet sie dort, sagt ja, will ich nicht, lässt sie dort liegen und zum Sterben zurück. Im Prinzip ist sie so zugerichtet, dass er sie dort verlässt und Azriel sie später findet.
Hm. Ja.
Mehr zu dieser Story, wenn wir auch mehr erfahren. Und es entsteht ein Plan zum Court of Nightmares, dem Hof der Abträume. Und zwar wollen sie diesen Orb stehlen von Kyr, Mors Vater, und brauchen dafür Ablenkung.
Eine Ablenkung.
Und Rhys will Farrah nicht mitnehmen, weil er meint, dass sie getriggert wird, weil es halt aussieht wie Under the Mountain. Und sie sagt, ey, das Gespräch hatte ich hier schon mal mit einem anderen Highlord, der nicht wollte, dass ich helfe. Und ich möchte aber gerne nützlich sein und helfen. Also nimm mich bitte mit.
Ja. Und er will ja auch nicht, dass sie ihn so erleben muss.
Genau, das kommt dazu. Er hat das Gefühl, dass sie gerade erst anfängt, ihm zu vertrauen, dass sie gerade erst diese Freundschaft aufbauen.
Freundschaft.
Und sagt, ich will nicht, dass du mich so siehst und Angst vor mir kriegst.
Ja.
Und sie sagt aber, hey, I trust you.
Hm.
Und geht damit. Als sein Pet. Als der ekelhaftesten Wörter in diesen Büchern.
Ja.
Es ist so schlimm.
Sein Plaything.
Ja.
Ja.
Ja, also er muss die bekannte Maske des Nightcourt Highlords tragen. Und ja, auf dem Weg dahin gibt's Wingspan-Talk.
Was wir alles über diese Flügel lernen.
Ja, erfahre, dass man sie niemals anfangen sollte. Es könnte schon durch Streicheln zum Orgasmus kommen.
Ja, es ist Reese aber noch nie passiert, weil er hat ja noch nie jemandem beim Sex seine Flügel gezeigt.
Oh.
But he will.
For her. His mate.
Ja. Ja, und dann werden sie attackiert.
Von Ash Arrows.
Ja, genau.
Genau, wir finden aber in dieser Szene gar nicht so viel raus, wer da angreift, warum die angreifen, von wo die angreifen. Was wir rausfinden, ist, dass sie danach den Verdacht haben, dass sie irgendwie die ja finden. Und sie wissen noch nicht wie, aber sie wissen, irgendwoher wissen die, wo wir sind.
Mhm.
Und dann suchen die und finden aber nichts. Und dann geht's einfach ohne Konsequenzen erstmal
in den Court of Nightmares. Wir sind spät dran, Leute. Let's go, let's go, let's go.
Yay. Und Farrah hat das coolste Reste-Outfit aller Zeiten an. Also ich meinte, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, ich kann mir dieses Outfit einfach so gut vorstellen.
Ja, me too.
Weil man braucht auch nicht viel Beschreibung. Zwei Stoffstreifen oben, ein Gürtel in der Mitte und ein Stoffstreifen unten.
Easy.
Fertig.
Alles ist gerade so bedeckt. Außer da kommt ein Wind. Also ich will das Ding nicht anhaben.
Genau. Und jetzt erleben wir eigentlich zum ersten Mal die ganze Gruppe so, wie die sich nach außen hin präsentieren.
Ja.
Und es ist so cool.
Ja, es ist richtig cool. Sie geht ja schon mal vor mit Moore. Und Moore sagt dann allen so, Leute, hier Scheffel kommt, benehmt euch, weil der ist richtig mies drauf. Und Farrah bleibt ja erst so unten am Fuße von dieser Empore da stehen.
Mhm.
Diese Szene wird ja so krass aufgebaut. Dann kommen diese zwei Illyrians da mit ihren 7 Siphons, kommen da reingelaufen. Cue die Enter-Music. Keine Ahnung, was da für ein Song spielen würde.
Irgendwas so richtig Episches. Und die laufen auf jeden Fall in Zeitlupe.
Und im Gleichschritt.
Sehen ultra cool dabei aus, gucken alle mega böse.
Ja.
Und es ist so geil, wie seine Macht beschrieben wird.
Ja. Man spürt die schon, bevor man ihn überhaupt sieht.
Mhm.
Der ganze Berg bebt unter seinen Schritten quasi. Er hat diesen Dimmer, den er sonst immer drauf hat, halt weggenommen. Richtig krass. Und dann sagt Farrah, my own blood sang at the power that thrummed from him.
Oh, seine Power füllt den kompletten Thronsaal, das Schloss, den Berg, die Welt. Haha. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Ich find's so cool.
Ja.
Und er trägt seine Highlord-Rüstung. Das heißt, er hat keine Flügel, die sind weg. Und hat nur so einen Anzug an. Oder diese dunklen Tuniken, die da fancy tragen.
Ja.
Aber nicht so, wie man eigentlich denkt, wie man sich eine Rüstung vorstellt, sondern so seine Rüstung.
Ja, die so Teil seiner Maske ist, so, ne?
Genau, es fällt ihm leichter damit, diese Maske aufzusetzen, wenn er wie so ein Kostüm trägt und sich ja eigentlich verkleidet.
Ja.
Eine Krone mit Sternen!
Ja! Eine Krone mit Sternen!
An diesem Zeitpunkt des Buches sind wir ja richtig ausgedörrt. Wir bekommen ja nichts.
Zero. Nix küssen, kein Händchen halten.
Ja, wir hatten komischen Awkward-Sex am Anfang mit dem...
Gott.
Und jetzt gibt's nichts. Und jetzt sitzt die da mit ihrem
halbnackt
Stoffläppchen auf seinem Schoß. Und er streichelt sie.
Ja, Mann. Also alle gucken die ja die ganze Zeit an. Und das ist ja der Sinn der Sache. Die sollen ja abgelenkt werden, damit Azriel sich rausschleichen kann und diesen Orb finden kann. Aber er streichelt und streichelt und streichelt.
Und it's so hot.
Und bei ihm passiert was und bei ihr passiert was. Eine körperliche Reaktion.
Ist dir so unangenehm?
Mhm.
Aber ich denke, warum ist dir deine körperliche Reaktion so unangenehm? Sie hat ja richtig Schiss, dass er das gleich merkt, wenn er weiter höher wandert mit den Händen. Wenn du merkst, dass er ja gerade genauso reagiert. Also, na gut. Wir brauchen noch ein bisschen, um uns anzunähern. Was ich ganz cool fand, ist, dass diese Szene nicht nur so einseitig ist und nicht nur so hot ist, sondern dass sie auch so total tiefe Gedanken über Reset hat, dass sie sich ja in diesem Moment denkt, ob er seine Arroganz und seinen Swagger eigentlich benutzt, um zu verstecken, dass er selber von sich denkt, dass er nichts wert ist. Und sie spürt es irgendwie, dass er so denkt und fühlt über sich und spricht ja dann zu ihm in dieser Situation.
Mhm.
Sie sagt, you are good, Reese, you are kind. This mask does not scare me. I see you beneath it, weil sie auch merkt, dass es für ihn extrem wichtig ist, wie sie sich in dieser Situation fühlt. Und sie gibt ihm nochmal diese Rückversicherung, hey, du hattest Angst davor, mir hier Angst zu machen, das tust du nicht.
Ja, voll.
Wir haben Tong sliding up her neck.
Ja.
Seine impressive length. Wir haben throat licking. The slickness between her legs. It's fine. It means nothing. It's just your body reacting.
Absolutely nothing. Absolutely. Sie denkt ja über sich selbst auch nochmal kurz, dass sie Whore, Trader, Liar ist, weil sie ja gerade vor ein paar Monaten erst Tamlin verlassen hat. Also das ist ja auch sowas, was sich so durchzieht, dass sie sich immer so als Filthy, Traitor und Liar fühlt, als Whore. Und dann geht sie ja zurück, als Ezra wieder zurück ist, sagt Rhys so, geh zu Cassian, ne, Ablenkung vorbei, all good, warte da, bis wir hier fertig sind. Und als sie dann runtergeht, läuft sie an Kier vorbei und dann sagt er ja zu ihr, you'll get what's coming to you, whore. Woraufhin dann Rhys komplett die Fassung verliert, dem Kier mehrfach beide Arme bricht, seine Magie explodiert und ihm sagt, du darfst keinen Heiler sehen. Und wenn ich das mitbekomme, dann setzt es was. Und dann bleiben sie noch eine Stunde und Rhys lässt sich halt von irgendwem anders weiter berichten. Feyre nutzt die Zeit, um ein bisschen drüber nachzudenken, was das eigentlich für Gefühle sind, die sie da für Resent hat.
Ja, für den, der es geschafft hat, sie aus ihrem Glassarg rauszuholen. Voll die Schneewittchen-Anspielung.
Ja.
Er, dessen Power ihr keine Angst macht.
Mhm.
Und sie denkt sich so, I am knee deep in trouble.
I'm fucked. Ja, das ist so schön.
Ja, und dann verlassen sie den Court of Nightmares und streiten sich.
Das finde ich auch krass. Und da, ich muss sagen, es gibt ja mehrere Szenen, wo die sich streiten.
Aha.
Und ich finde die total gut gemacht meistens.
Ja.
Also ich finde die richtig gut geschrieben und ich finde es auch immer total faire Argumente, weil hier entschuldigt er sich ja jetzt dafür, weil sie das nie hätte sehen sollen. Und sie sagt aber ja immer wieder, ich will aber nicht zurückgelassen werden. Ich habe dir das schon so oft gesagt, lass mich nicht zurück. Und Resent argumentiert immer, ich würde dich ja nie wegsperren. Aber gleichzeitig sagt er halt, ich will aber halt nicht, dass du das ertragen musst. Und dass er seine Instinkte da nicht im Griff hatte, als Kier sie eine Whore genannt hat. Wo sie dann sagt, ja, dann hättest du dich halt mal besser vorbereiten sollen. Du weißt doch, wo wir da hingehen und wie Leute mich sehen, ne?
Ja, weil sie natürlich in dem Moment total getriggert ist von dem Verhalten von Tamlin vorher.
Ja.
Das hat sie vorher gar nicht gestört, aber es platzt in diesem Moment ja so raus, ne, dass sie sagt, hey, du hättest dich besser unter Kontrolle haben müssen in dieser Situation.
Ja, sie sagt ja immer, lass mich nicht zurück und er sagt immer, vergleich mich nicht mit Tamlin. Und ich finde, beide Argumente sind halt aus der jeweiligen Perspektive total valide. Rhys sagt ja in dem Moment, ich würde jeden töten, der dir was antut.
Ja.
Und sagt dann aber auch, da ist auch wieder dieser Self-Hatred, ne? Er sagt dann selber, go ahead, hate me, despise me for it. Also er erwartet direkt, dass sie ihn dafür dann hassen wird.
Ja.
Er geht ja davon aus, dass er der Bösewicht in der Geschichte ist, weil er sagt, diese Geschichten werden immer gleich geschrieben. Ich weiß das schon, ne? Ich bin der dunkle Lord, der dich gestohlen hat, die Braut vom Frühling im Endeffekt. Ich bin der Dämon, ich bin der Albtraum. Und ich bin der, der ein schlechtes Ende haben wird. Und Tamlin ist der goldene Prinz, der Held, der dich nachher
als seine Belohnung behalten wird.
Und zwar seine Belohnung dafür, dass er einfach nicht an Dummheit und Arroganz gestorben ist.
Ja.
So.
Ja, das sagt er so schön. Ja. Und sie weiß einfach nicht, was sie will. Aber sie sagt, sie versteckt sich wenigstens nicht vor ihren Freunden hinter einer Maske und sie unterstellt ihm, dass er sich niemandem anvertraut, weil er Angst hat, dass sie sich abwenden würden, wenn sie alles von ihm sehen würden.
Ja.
Und wer würde sich mit so einer Mess herumschlagen wollen?
Mhm.
Mit so einem Chaos?
Ja, und das sagt sie ja, um zu verletzen.
Ja.
Und sie verletzt ihn, glaube ich, mehr als sie vorhatte, also es tut ihr ja dann auch direkt sehr weh, selber auch.
Ja.
Und sie sind ja dann direkt zurück in Velaris und sie geht sofort in den Garten und reflektiert und wartet eigentlich auf ihn, weil sie weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tamlins und Rhys' Beschützerinstinkt.
Total.
Das versteht sie und sie checkt auch gleich, dass sie in dem Moment, wo sie das gesagt hat mit der Maske, auch viel mehr über sich selbst gesprochen hatte als über Rhys.
Ja.
Nichtsdestotrotz stimmt es ja für beide, also trifft es ja auf beide zu. Und sie ist dann im Garten und wartet auf ihn und will sich eigentlich schon entschuldigen, obwohl das gerade erst passiert ist. Aber er kommt nicht.
Nee, er kommt nicht. Sie will sich ja nicht nur entschuldigen, sondern sie trifft ja auch irgendwie eine Entscheidung für sich, dass sie eigentlich bereit ist für mehr und dass er nicht nur eine Ablenkung ist, sondern sie will ihn, nicht den Highlord, nicht den mächtigsten Male in Prithians Geschichte, sondern ihn, die Person, die ihr die Musik geschickt hat, damals in die Zelle. Und die seitdem an jedem Tag für sie gekämpft hat und sie trifft diese Entscheidung, dass sie eigentlich wirklich bereit wäre für mehr und er ist nicht da.
Ja, und er kommt auch zum Frühstück nicht und er antwortet auf ihre Zettelchen nicht, beziehungsweise sie schreibt Zettelchen und die verschwinden nicht mal. Und dann geht sie Emrin besuchen.
Ja.
Emrin so, ah, hier ist der Grund, warum Rhys mir heute den Kopf abgebissen hat.
Und dann sagt Emrin ja aber, dass Rhys auch ein Geist war, als er von Amarantha zurückkam und dass sie ihn wieder zum Leben erweckt hat.
Ja.
Ja, und dass sie noch nie einen Highlord kannte, der so ist wie Rhys. Sie sagt, ja, die waren alles cruel, cunning, weak, powerful, aber sie kannte bisher keinen, der so träumte wie Rhys. Von Frieden, von Freiheit, von einer vereinten Welt, von etwas Besseren und zwar für alle.
Ja. Und Feyre checkt dann, das finde ich noch so schön passend zu dieser Metapher, die sie vorher gemacht hat. Sie sagt zu Emrin, dass Rhys denkt, dass er der Bösewicht in der Geschichte
ich
ist.
Ich liebe diesen Satz.
Ja.
Ja, sie sagt, he thinks he'll be remembered as the villain, but I forgot to tell him that the villain is usually the person who locks up the maiden and throws away the key. He was the one who let me out.
Und sie versucht, ihn durch so kleine Notizen zu erreichen. Er ignoriert sie. Das ist voll schlimm.
Ja. Weil das ja eine ganz schlimme Streitform ist, wenn einer versucht zu kommunizieren und die Sache gerne klären möchte und die andere Person es ignoriert. Das ist eine ganz schlimme Form von Gaslighting. Und ja, ich meine, wir erleben das später nicht mehr bei denen sowas. Aber ich weiß nicht, man kann so nachfühlen, wie es ihr geht in diesem Moment. Sie sehnt sich so sehr danach, diese Sache zu klären und schleppt das so mit sich herum und hat ja irgendwie auch Angst, dass sie da jetzt super viel kaputt gemacht hat.
Und gleichzeitig ist er ja der, der Angst hat, dass sie ihn einfach vor die Tür setzt und sich deswegen nicht traut, zu ihr zu gehen. Ich weiß ja auch nicht, wie diese Zettelmagie funktioniert. Kriegt er ein Anklopfen, wenn sie was geschrieben hat? Weil die verschwinden ja gar nicht. Oder muss er da quasi immer testen, ob was da ist, und das macht er einfach gar nicht, deswegen kriegt er es nicht mit. Also das ist ja auch nicht so ganz klar, wie da die Magie funktioniert. Also es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn er lauter ungelesene SMS da rumliegen hätte, aber wir wissen ja gar nicht, ob das überhaupt so ist.
Ich finde, es fühlt sich so an, als hätte er sie blockiert. Sie kann halt gar nicht erst losschicken.
Ja.
Oh Mann.
Ja. Die fühlen sich einfach beide nicht gut genug füreinander.
Aber ein Glück kommt diese eine schöne Nacht in Velaris. Manche nennen es Nimsa. Der Night Court nennt es Starfall.
Starfall.
Im House of Wind wird gefeiert.
Ja, wie auch immer die Leute da alle hinkommen, aber egal.
Reingeflogen. Emily nimmt nicht teil.
Ja, something about Starfall disturbs her.
Ja, irgendwas stört sie.
Weil was wir ja auch lernen, es sind ja gar nicht wirklich Sterne, sondern irgendwelche Spirits, die hier auf Migration sind, was dieses ganze, wir haben Spirit-Blob im Gesicht, irgendwie ein bisschen weird macht.
Ja.
Aber das erklärt so ein bisschen vielleicht, warum Emre da nicht teilnehmen möchte.
Genau, und Feyre hat Angst vor diesem Tag, weil sie weiß, dass Rhysand da sein wird und sie hat ja nun seit mehreren Tagen nicht mit ihm gesprochen und ein bisschen Angst, wie er so reagieren wird, wenn sie sich sehen. Und sie spricht erstmal mit Moa, die nochmal über Cassian spricht. Also dieses Thema kommt auch immer wieder auf.
Ständig.
Und sie erzählt halt, dass sie ja einmal dann mit Cassian Sex hatte und danach nie wieder, weil das einfach nicht in die Dynamik passte von denen. Ja. Und dass am nächsten Tag Rhys zurückkam und sie Rhysand und Cassian noch nie so hat kämpfen sehen wie danach. Weil Recent hauptsächlich verärgert war über die Gefahr, der Moore jetzt ausgesetzt war.
Mhm.
Und wusste, was ihre Familie ihr antun würde, was jetzt die Konsequenz dessen wäre. Und dann sagt sie, Cassian ist bis heute einfach irritiert, dass sie ihn nie wieder wollte und er will nur, was er nicht haben kann.
Ja. Yeah.
Und in dem Moment erscheint Resend und sagt, ja, he does.
Ja.
Ja, und er wollte sie gar nicht bestrafen, er brauchte nur Zeit.
Hätte sie ja mal Bescheid sagen können.
Ich finde auch. Einmal so, hey, wir können demnächst sprechen. Lass mich bitte noch ein bisschen durchatmen.
Ja. Aber eben, seine Argumentation ist ja, dass er sich nicht getraut hat, zu ihr zu gehen, weil er dachte, dass sie ihn rausschmeißt.
Genau.
Also ja, das lernen die auch noch. Vor allem dann, wenn Mindspeak einfacher wird, denke ich, dann kann man ja auch mehr Emotionen hin und her schicken über das Bond. Und mal an den Mental Shields streicheln und so. Das geht ja jetzt alles noch nicht.
Nee, das stimmt. Ja, es ist ein ziemlich emotionaler Abend, unser Starfall-Abend, richtig? Also Resend muss auch daran denken, wie er die letzten 50 Jahre Starfall verbracht hat und dass Amarantha wusste, dass Starfall so ein Riesending ist im Night Court und sie dafür gesorgt hat, dass er die ganze Nacht mit ihr verbringt, jedes Jahr. Das hat er den anderen nicht erzählt, weil er denen die Freude an dieser Nacht nicht nehmen will und nicht will, dass sie diese Bürde tragen müssen.
Ja.
Das zu wissen einfach nur. Und dann kriegt Farah Spirit ins Gesicht geschlagen.
Ja, und er ja dann auch.
Und dann lacht die so richtig. Zum allerersten Mal, die gute Farah lacht schallend. Und er sagt nur dazu, you're exquisite.
Und er bittet sie nochmal um ein Lächeln und dann schenkt sie ihm das richtig bewusst in dem Moment, weil sie das vorher noch nie gemacht hat.
Und sie malt ihr allererstes Gemälde seit vor unter dem Berg. Und zwar malt sie, ich finde diesen Gedanken, dass sie mit diesem Schleim da diesen leuchtenden Spirit-Schleim ihm auf die Hand malt. Aber ja, jedem seins.
Ja, kriegt ein kleines Sternchen für den
Night Court.
Ja, und er schuldet ihr ja noch zwei Gedanken von diesem Spiel, das sie am Anfang mal gespielt haben.
Ja.
Und dann sagt er ja einerseits, er hat sich die letzten Tage eben versteckt, weil er davon ausgegangen ist, dass sie ihn vor die Tür setzen würde. Das, was wir gerade immer gesagt haben. Und das Zweite, was er sagt, ist, er wünschte, er könnte den Kuss von Under the Mountain zurücknehmen, weil er den für sie nicht schön gemacht hat. Und er sagt, I was jealous and pissed off and I knew you hated me. Und das fand ich irgendwie so einen schönen Gedanken, dass er gesagt hat, ich wünschte, ich könnte ihn zurücknehmen, damit wir quasi nochmal einen schönen ersten Kuss miteinander haben können. Also das sagt er so nicht, aber das ist impliziert.
Und dann wartet man als Leserin so darauf, dass es jetzt irgendwie zu so einem epischen Kussmoment kommt in dieser Nacht.
Und es passiert einfach
nicht. Nein, es passiert nichts. Edging, ne? It's a thing in diesem Buch so. Dieses Yearning, diese Tension. Sie sagt dir, nein, du hast die ganzen Jahre alleine verbracht und es kommt ein Krieg. Wer weiß, wie viele Nächte hier wir noch zusammen als Freunde. Wir gehen jetzt runter zu deinen ganzen besten Freunden und dort tanzen wir jetzt die Nacht. Und man denkt sich, okay, dann halt so.
Er küsst sie auf die Wange.
Ja.
Und sagt, nice. I am very glad I met you, Farah.
Ja, weißt du, wen ich alles auf die Wange küsse? Also.
Ich küsse eigentlich irgendwie kaum jemanden auf die Wange, aber okay.
Aber du könntest.
Ich könnte.
Das würde nicht so viel bedeuten.
Nee, das stimmt wohl.
Ich küsse dich nächstes Mal auf die Wange, Mona.
Okay. Ich dachte ja auch, und ich habe dich dann gefragt, so, hä, warte mal. Weil nachher im Inn, wo die das erste Mal ein bisschen Sexy-Time haben, küsst sie ihn ja. Aha. Und dann habe ich dir geschrieben, sag mal, hatte ich jetzt irgendwie einen Blackout oder war das tatsächlich gerade der erste Kuss, abgesehen von dem Under the Mountain? Dann hast du gesagt, nö, das ist der erste. Und ich so, wo ist der epische Kuss?
Ja, wo ist der epische Kuss? Wo sind die Mating-Ceremonies? War das alles? Das wird uns alles genommen.
Ich meine, die Mating-Ceremonies, die passieren ja, aber werden nicht beschrieben. Der hier fehlt für mich einfach, weil wir hatten diesen weirden Moment Under the Mountain. Er sagt, ich wünschte, ich könnte den zurücknehmen und impliziert dadurch, er möchte es anders machen. Und dann haben wir nichts bis zu dem Zeitpunkt, wo er sie fragt, was möchtest du? Und sie so, ich will Ablenkung.
gib mir einen Orgasmus. Und dann macht er das und sie küsst ihn. Aber wir haben nicht diese Szene von, es ist nur dieser Kuss.
Ja.
Und ich muss sagen, das fehlt mir ein bisschen.
Ja, es davor wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Aber soweit sind wir noch nicht an diesem Punkt.
Nee, das ist okay. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn es nicht an Starfall passiert.
Ich hätte es auch okay gefunden, wenn die innen nur rumgeknutscht hätten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil, ja, kommen wir noch zu.
Egal, weiter geht's.
Farah denkt, sie ist eine Verräterin.
Hm, immer wieder.
Ja, sie hat ganz starke Gedanken, dass sie ja erst seit 2 Monaten von Tamlin getrennt ist. Dass Tamlin so viel für sie und ihre Familie getan hat, auch wenn sie ihn inzwischen hasste. Und sie spricht von Hass, ist zum ersten Mal auch, dass sie wirklich von Hass spricht.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Ja, und das begleitet sie stark. Sie hat ein schlechtes Gewissen.
Das ist ja das, was sie schon die ganze Zeit durchzieht. Und das ist ja auch das, was sie so lange davon abhält, in irgendeiner Form auf diese Gefühle zu reagieren, beziehungsweise sich diese Gefühle einzugestehen.
Mhm. Ja, total.
Und je mehr Gefühle aufkommen, desto eher hasst sie sich dafür oder zweifelt sie daran oder fühlt sich als Verräterin.
Ja.
Und dann geht's auf zu den Illyrians.
Oh, die Illyrians. Patriarchy at its best.
Mhm.
Cassian und Rhysand und Azrael versuchen alles, um da irgendwie so kleine Dinge zu ändern, aber es ist echt schwer. Sie müssten jeden Clanführer umbringen und persönlich deren Kinder großziehen. Vielleicht ein sehr lustiges Bild, um da Dinge zu ändern.
Ja.
Also die wollen ja im Prinzip, dass Frauen und Männer gleichgestellt werden und dass auch die Frauen Krieger sein dürfen, was ja auch total Sinn macht. Ja. Aber es gibt manche Clans, in denen es die Regel gibt, dass wenn eine Frau irgendwie mal trainiert, dass die dann nicht mehr geheiratet werden darf, keine Familie großziehen darf. Es ist ja absolut furchtbar.
Ja.
Aber da gehen die hin. Ist doch ein good place to be.
Lord Devlin ist ja noch einer der weniger schlimmen, auch wenn man dem wieder quasi sagen muss, hey, die Mädels sollen trainieren, bevor sie ihre Aufgaben erledigen müssen. Aber ja. Und ja. Der macht ja dann noch so einen abfälligen Kommentar über Farrell.
Ja.
Daraufhin Rhys ihn dann bedroht. Und ich finde diese Drohung von Rhys so witzig, weil Rhys sagt ja, she's mine. And if any of you lay a hand on her, you lose that hand and then you lose your head. Wo wir ja davon ausgehen, dass er von sich redet, dass ja. Er das tun wird. Aber dann sagt er, and once Farrah is done killing you, then I'll grind your bones to dust.
Ja.
Das heißt, er sagt, she's mine, you touch her and she will kill you.
Ja. I love it.
Ah, ja, so toll.
Das ist toll, aber wir kriegen die Backstory von Rhys und Tamlin und die ist ja gar nicht mal so cool, weil wir jetzt zum ersten Mal erfahren, dass Rhys und Tamlin eigentlich befreundet waren.
Ja.
Dass die Familien da jeweils nicht mit einverstanden waren, aber dass diese ineinander Verbündete gefunden haben. Dass Tamlins Vater schwächer war als Rhysand und Tamlin und eigentlich seine Stärke beweisen wollte. Und dass Rhys Tamlin damals erzählt hat, dass seine Mutter und seine Schwester auf dem Weg zu Rhysand waren, ins illyrische Kriegscamp. Und dass Tamlin diese Info seinem Vater weitergegeben hat.
Ja.
Und daraufhin Tamlin und seine Brüder und sein Vater Rhys' Schwester und Rhys' Mutter getötet haben, ihre Köpfe in Kisten gepackt haben und sie den Fluss hinuntergeschickt haben, in das nächste Camp. Und ihre Flügel haben sie als Trophäen mitgenommen. Und das ist ja wohl einfach mal eine so widerliche Story, die Tamlin vorher uns nur erzählt hat, als ein anderer Highlord hätte seine Familie umgebracht.
Mhm.
Und sorry, but that's not the whole truth, buddy.
Vor allem nicht, weil er der Auslöser dafür war.
Ja. Und mitgebracht hat.
Ja, voll.
Und dann sind Rhysand und sein Vater völlig im Schock wahrscheinlich zum Spring Court. Rhys hat Tamlins Brüder umgebracht.
Ja.
Rhys' Vater hat Tamlins Eltern umgebracht. Und als Rhys' Vater Tamlin umbringen wollte, hatte Rhysand genug vom Blut vergießen und hat ihn vor Tamlins Tür gestoppt, der seine Tür öffnete. Sofort gecheckt hat, was abgeht, Rhysands Vater in einem Schlag umgebracht hat und die beide standen dann da, haben beide die Highlord-Power übertragen bekommen und sich dann wortlos voneinander verabschiedet.
Ja, Reese ist geflüchtet. Ich fand das auch noch interessant, weil eigentlich war ja abgemacht, dass sie Tamlins Mutter nicht umbringen.
Ja.
Und Reeses Dad hat es trotzdem gemacht. Und dann hat ja Reese gesagt so, nee, also so nicht. Das reicht jetzt.
Ja, voll.
Tamlin müssen wir nicht umbringen.
Dabei war der schuld.
Ja, true. Den Teil der Geschichte lernen wir ja nie aus Tamlins POV.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade gesagt, der ja auch mitgemacht hat. Wir wissen das ja gar nicht.
Also wir wissen wohl zumindest, dass es so weit übertragen wurde, dass er dabei war.
Ja.
Aber warum er denen die Infos gegeben hat, was seine Gedanken dazu waren und was tatsächlich passiert ist in dem Moment, we don't know.
Ja, wir wissen nur, dass ein anderer High Lord einfach so seine Family umgebracht hat.
Ja, ganz ohne Grund.
Ein paar Informationen wurden da wohl vergessen.
Upsi.
Ja, und Recent hat ihr die Geschichte bisher nicht erzählt, weil er nicht wollte, dass sie denkt, dass er sie gegen Tamlin aufbringen will.
Ja.
Was ja auch irgendwie Sinn macht, dass er ja Angst hat, dass sie ihm vielleicht auch nicht glaubt.
Ja, Faye trainiert ja da im Wald, also die sind ja im Wald, als sie diese Story erfährt und nutzt ihre ganzen verschiedenen Magien gleichzeitig und miteinander. Also Wasser wird zu Eis und sie löscht dann Feuer mit dem Wind und der Dunkelheit. Und
sie ist so cool.
Es ist so cool und ich finde diese Schlussfolgerung, die sie dann zieht, so cool, weil sie sagt quasi, they were one. They had come from the same dark origin, the same eternal well of power once long ago, before language was invented and the world was new. Also sie reflektiert quasi darüber, dass diese ganzen Magien, die jetzt in der Welt eigentlich so geteilt sind, mal alle eins waren. Aha. Und sie in sich das jetzt wieder vereint hat. Und dann finde ich es auch noch so schön, weil sie hier jetzt quasi das erste Mal, wie so sagt, the power did not belong to the High Lords, not any longer. It belonged to me. As I only belonged to me, as my future was mine to decide, to forge. Also sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie sagt, diese Kräfte, die ich übertragen bekommen habe, das sind meine Kräfte, die gehören zu mir, ich gehöre nur mir selbst und meine Zukunft liegt in meinen Händen, die kann niemand anders für mich bestimmen.
Ja.
Und das finde ich einfach so einen schönen Moment bei ihr.
Stark.
Ja,
ja.
So ein starker coming into her own Moment.
Auf jeden Fall und nicht die ganze Zeit daran zu denken, dass das von jemand anderem ist. Richtig cool. Ja, und das wird aber kaputt gemacht, weil sie kriegen Besuch. Farah so voll am Trainieren und ihre eigene Power finden und erfolgreich trainieren auch. Und bums. Ungefragter Besuch im Night Court. 4 Spring Court Sentinels, 2 davon Bronn und Hart. Und zwischen ihnen Lucien.
Lucien.
Bam, bam, bam.
Lucien leitet gleich so richtig unterirdisch ein, indem er sagt, we've been hunting for you for over 2 months.
Als wäre sie Beute.
What do you mean, dude? Hunting. Ja.
Wie so ein Stück Fleisch. Und sagt er, Farah, let's go home.
Ja.
Und sie sagt, es ist nicht mehr mein Zuhause, seitdem ihr mich da eingesperrt habt.
Vor allem, sie sagt ja sogar, seit dem Tag, an dem du zugelassen hast, dass er mich einsperrt. Also sie wirft es ja richtig Lucien vor.
Ja. Also es war ein Fehler. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir alle. Und dann kommt, es tut ihm leid. Mehr als du verstehst. Sorry, aber was?
Wo genau tut ihm das leid? Woran haben wir das gesehen?
Ja, aber es ist auch dieses mehr als du verstehst. Das ist schon wieder größer als du alles. Du verstehst schon wieder nicht, was los ist, weil so war es ja auch vorher die ganze Zeit. Sie hat nicht alle Informationen. Und dann sagt er noch, mir tut's auch leid. Und ich frage mich so, ist Lucien wirklich losgeschickt worden von Tamlin, um sie zu finden? Oder ist Lucien losgezogen, sie zu finden, weil die Situation im Spring Court so unaushaltbar ist, dass er sich denkt, ich muss Farah zurückholen, dann kehrt hier vielleicht wieder Normalität ein?
Gute Frage. Ich würde behaupten, dass Tamlin sie unbedingt zurückhaben wollte und so in seinem Wahn gesagt hat, finde sie, bring sie zu mir. Und Lucien, glaube ich, sich gedacht hat, es ist vielleicht schlauer, wenn ich gehe, wie wenn Tamlin geht.
Ja, und dann ist aber die nächste Frage, warum will er sie eigentlich zurückhaben? Will er sie wirklich zurückhaben, weil er blind vor Liebe ist? Oder will er sie zurückhaben, weil sie sich ihm widersetzt hat? Weil er nicht die Kontrolle hat? Weil sein Besitz sich ihm widersetzt hat?
Bei Tamlin bin ich mir ja gar nicht so sicher, ob der nicht sogar so Delulu ist, dass er wirklich glaubt, dass Reese sie so weit manipuliert hat und irgendwas mit ihrem Kopf gemacht hat, dass sie ihm weggenommen wurde.
Ja.
Und er das quasi tut, um sie zu beschützen vor dem bösen Resent, der ja seine ganze Familie umgebracht hat und voll das Arschloch ist und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihm so ist. Und Lucien sagt hier ja auch so Sachen mit, hat er irgendwas mit deinem Kopf gemacht? Hat Reese irgendwas mit dir gemacht?
Mhm.
Und ich glaube, er wartet nicht mal auf die Antwort. Also so ganz passt es nicht bei Lucien. Der ist, glaube ich, nicht ganz so Delulu, weil er fragt es zwar, er hat so ein bisschen Bedenken, aber er sagt dann auch wieder, you made your point, Feyre, now come home. Also dann redet er schon wieder so mit ihr, wie wenn sie das entschieden hat. Und ja, okay, wir haben den Punkt verstanden, ne, das war nicht in Ordnung, was er gemacht hat, es muss anders laufen, also komm nach Hause, dann können wir das jetzt so tun. Und sie sagt aber, Kollege, wir spielen hier keine Spiele, ich bin kein Kind.
Mm-hmm. Don't touch me.
Genau.
Sagt sie. Und er sagt, you don't understand the mess we're in, Feyre. I need you home. Und das ist der Moment, ne, wo er sagt so, I need you home. Ja, wer braucht jetzt hier? Brauchst du Frieden im Spring Court und sie muss deswegen zurückkommen? Oder will Tamlin sie wirklich an seiner Seite haben? Weil das ist ja, also, naja. You don't understand the mess we're in. Ja, ihr habt dir ja auch nie irgendwelche Informationen gegeben.
Ja.
Was ist denn das für ein Gaslighting schon wieder?
Ja.
Du verstehst einfach nicht, was abgeht. Komm einfach mit, sei einfach ruhig und füge dich und
sit still, look pretty.
Und Feyre teilt den Wind. Und? Kriegt Flügel?
Ja, sie kriegt Flügel. Und sie sagt ja sogar richtig krass noch zu Lucien, du hast ihn gewählt. Du hast dir quasi ausgesucht, ihm zu gehorchen, obwohl du gesehen hast, was das mit mir macht. Du hast gesehen, dass ich quasi kaputt gegangen bin da dran.
Aha.
Und hast trotzdem dich dazu entschieden, auf seiner Seite zu stehen. Ich werde auf gar keinen Fall mit dir dahin gehen.
Ja.
Und dann sagt ja Lucien noch so, ja, wie wenn es hier ausgerechnet im Night Court irgendwie besser wäre. Und dann lässt sie sich diese Flügel wachsen und sagt, when you spend so long trapped in darkness, Lucien, you find that the darkness begins to stare back.
Aber Recent war noch da.
Ja, Recent hat so ein bisschen Magie benutzt und hat sich neben sie gewöhnt.
Ja, und hat halt, als sie meint, don't touch me, und er sagt, you don't understand the mess we're in, dann sagt er halt nochmal so, wie, sag mal, hat dir deine Mutter nicht beigebracht, so nein heißt nein.
Ja.
Ja.
Und er bedroht quasi Lucien wieder, aber mit Feyre als Waffe. Also so wie beim Devlon gerade auch, sagt er so, also pass auf, was du tust, weil sonst wird Feyre dich in Stücken zurückschicken. Nicht ich schicke dich in Stücken zurück, sondern Feyre.
Und er nennt ihn dann einfach you filthy whoring prick. Ich denke so, excuse me?
Ja.
Ja, und Feyre denkt, nach dieser ganzen Interaktion fühlt sie sich schlecht, weil sie sich nicht schlecht fühlt.
Ja. Ja,
die hat aber auch ein Gedankenkarussell.
Ja, das ist ja dieses gesellschaftliche Normen, ne? Sie fühlt sich eigentlich gar nicht schlecht, aber da das erst so kurz war, müsste sie sich ja eigentlich schlecht fühlen.
Genau. Ich fand diese Szene so cool. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal gelesen hatte und richtig Angst hatte. Holen Sie die jetzt wieder zurück? Das war so eine richtige Angst. Und dann geht diese Szene vorbei und du denkst einfach nur, ja, Feyre, badass. Danke.
Ja, richtig cool. Ich war auch wirklich beeindruckt. Auch dieser epische Moment, wo sie dann anfängt, sich diese Flügel wachsen zu lassen und dadurch ja größer wird. Sie macht sich ja dadurch auch größer und dadurch auch nochmal ganz anders in ihre Kraft kommt, weil das ist ja auch das erste Mal, wo sie sich bewusst erlaubt, die Shapeshifting-Magie zu benutzen.
Ja, total.
Vor der hat sie sich ja vorher immer versteckt.
Das ist eine richtig schöne Schlussszene für heute.
Ja, vor allem, weil Resent am Ende von der Szene noch sagt, you look good with wings.
Oh, yeah. Wir finden auch, Feyre sieht gut aus mit Flügeln. Reese hat sich super verhalten in dieser Situation. Und wir freuen uns dann, die nächste Folge mit One Bed at the Inn zu starten.
Auf jeden Fall.
Uh-huh.
Aber bevor wir schließen, haben wir noch ein kleines Bonuskapitelchen zu besprechen.
Bonuskapitel, also alle, die das Bonuskapitel von Nesta und Cassian aus diesem Buch kennen, können bleiben. Oder alle, die vielleicht interessiert, was darin besprochen wird und es nicht lesen wollen selber, können sich auch einmal anhören, was wir dazu zu sagen haben. Mhm. Es ist ein super Kapitel, weil wir Nesta und Cassian lieben.
Ja, vor allem deswegen. Es hat eigentlich nichts mit der Story hier zu tun. Außer, dass die Szene ist, wo Cassian mal wieder einen Brief von Rhysand, ich glaube, das ist dann der Liebesbrief,
Ich glaube auch,
bei Nesta vorbeibringen soll, weil jemand anders keine Zeit hatte. Und er hat auch super schnell Ja gesagt, als er gefragt wurde.
Ja, das sagt er so. Aber es ist so witzig, weil er dann einfach über dieses Haus fliegt und fliegt und fliegt und sich erstmal nicht so richtig traut zu landen. Weil er weiß, dass er gleich wie so einen kleinen Kampf kämpfen muss.
Er freut sich ja richtig auf diesen Kampf.
Ne? Ja, diese Dynamik von den beiden.
Das geht ja direkt los damit, dass Nesta sagt, du bist 10 Minuten zu spät. Und er so, Ja, ich habe auch noch was anderes zu tun. Und sie so, ach so. Und here I was. Und dachte, ich hätte dich seit 10 Minuten hier fliegen hören. So, upsi.
Die hat den einfach so in der Hand.
Unfassbar.
Also sie sagt ja immer, sie ist ja eh sehr schlagfertig, dabei auch gemein, aber sie sagt die ganze Zeit Dinge zu ihm, die ihn total schockieren.
Mhm.
Und auf der anderen Seite schafft er das aber, tiefer zu gucken bei ihr, hinter die Fassade zu gucken, hinter die fast niemand steigt.
Was ja genau der Grund ist, weshalb sie noch mehr ihre Krallen ausfährt, weil sie auf gar keinen Fall gesehen werden will.
Absolut.
Es ist so krass. Und wie lange sich das aneinander hochschaukelt, ne? Was die da so alles sagen.
Ja.
Dann geht es ja um dieses ganze Thema, hattest du schon mal Sex mit einem Mann? Dann sagt Nesta, nee, du.
Nee, sie sagt nicht nee.
Nee, das stimmt.
Sagt sie erstmal nicht. Aber sie sagt so, hattest du?
Ja.
Ah, weil sie sich denkt, das wird den jetzt total verrückt machen, wenn er diese Antwort nicht kriegt.
Ja. Es ist so witzig. Und dann gibt sie ihm doch die Antwort. Da erfahren wir übrigens auch, dass Thomas so ein bisschen was versucht hat bei ihr. Ist wohl nicht ganz zu einer Vergewaltigung gekommen, aber he tried.
Ja, na, es ist nicht dazu gekommen, weil sie sich ganz stark gewehrt hat.
Ja, auf jeden Fall. Sie hat sich quasi da rausgebissen. Und Cassian liest es aber ihr am Gesicht und am Geruch oder was auch immer ab und wird dann direkt so, hu.
Ja.
Ich finde es übrigens schön, dass er nicht sagt, who did this to you, sondern einfach nur, hu, wer.
Ja, das Cassian, der braucht nicht mehr. Mehr Worte.
Ja, und dann sagt sie so, why do you care? Und er meint, naja, er würde die Person halt jagen und kaputt machen. Wo sie auch schon checkt, dass er seine Versprechen auf jeden Fall hält. Und er gibt ihr ja danach noch dieses Versprechen, das kommt ja erst noch. Aber das fand ich voll schönes Foreshadowing darauf eigentlich. Und er sagt ihr auch, weil sie nachfragt, dass er jede vor so jemandem beschützen würde. Das hat nicht zwingend was mit ihr zu tun. Auch wenn es natürlich technisch nachher bei ihr noch schlimmer wäre. Aber er ist jemand, der andere Leute vor so jemandem beschützen würde.
Was ich richtig cool finde an diesem Kapitel, ist, dass es ja wechselnde Points of Views hat.
Mhm.
Dass man in seinem Kopf drinsteckt, dann in ihrem, dann wieder in seinem. Und dass die eigentlich beide die gleichen Gedanken übereinander haben. Und dass da so eine starke Anziehung ist. Und dass beide versuchen, nicht an die andere Person zu denken, aber trotzdem jetzt die ganze Zeit, seit sie sich nicht gesehen haben, ständig aneinander denken mussten. Und er ja auch durch ihren Geruch so richtig aus dem Konzept kommt.
Der Typ.
Und man sich eigentlich denkt, wie tragisch ist es, dass er so eine menschliche Mate irgendwie dann hat. Das schreit ja alles schon, so Mate, wie er reagiert. Und
ja. Er sagt ja selber auch, ne, selbst wenn wir hier irgendwas anfangen würden, was wäre das dann? Sie hätte noch ein paar gute Jahrzehnte, bis es irgendwie weird wäre zwischen uns. Und das fand ich noch interessant, dass wir hier so einen ganzen Abschnitt drüber bekommen, was das mit ihm und Moore machen würde.
Richtig out of nowhere. Also diese ganze Moore-Cassian-Sache, die verdränge ich ja auch jedes Mal und vergesse auch immer. Total.
Dass er und wirklich sagt, er hätte Angst, dass Mohr das erfährt, dass er diese Gedanken über Nesta hat.
Den Teil plus das, was Mohr vorhin gesagt hat, passt für mich nicht. Ich krieg das nicht zusammen.
Mhm.
Das sind für mich zwei verschiedene Geschichten.
Ja.
Und entweder die haben da nie richtig drüber geredet und wissen nicht, was der andere denkt.
Ja.
Oder irgendjemand sagt hier nicht die ganze Wahrheit. Weil ich finde, hier klingt es immer so, wie wenn die zwar mal was miteinander hatten und Cassian ja auch direkt das bereut hat, was er getan hat. Aus seiner Perspektive hatte er Sex mit Mohr, weil er eifersüchtig drauf war, dass Ezreal Mohr verliebt quasi angeguckt hat. Und dann eifersüchtig war, dass Ezreal nicht mehr nur ihm und Reese gehört, wo ich mir denke, Junge, what the fuck?
Mohr hätte die Dynamik da durcheinander gebracht und jetzt halt 500 Jahre später, Mohr ist immer noch da, ist auch fein, wir sind hier irgendwie alle fein, aber Mohr darf auf gar keinen Fall rauskriegen, dass er so über Nesta denkt. Und denkst du, hey?
Vor allem, er sagt da ja auch noch so Sachen wie, ja, wir hatten halt bisher Lover, aber es ist ja da noch nicht so ganz klar, was die jetzt wirklich vielleicht füreinander empfinden.
Ja, aber auch Mordi aber sagt, I never looked back, ne?
Ja, eben. So aber deswegen meine ich, die haben halt nie miteinander darüber geredet. 500 Jahre lang.
500 Jahre ist so unnötig.
500 Jahre, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also ich nicht.
Ja.
Ich hasse diese Gruppendynamik.
Mit Mohr, Cassian und Ezreal.
Also diesen Konflikt.
Ja, ganz schlimm.
Ich finde es so nervig und ich bin froh, dass Cassian wenigstens aus der Nummer raus ist, dann mit Silver Flames.
Ja,
und voll. Für alle klar ist. Dann ist es für Cassian nachher okay, weil sie ja sein Mate ist.
Ja.
Das lässt sich dann gut rechtfertigen. Aber, hä?
Ja, naja, ist komisch. Ultra weird.
Aber es ist so krass, weil Nesta ja auch, die ja eigentlich immer diese Fassade aufrecht hält und so sicher ist in dem, wie sie sich verhält immer und so selten irgendwie ihr Gesicht verliert.
Mhm.
Dass die da plötzlich so ihren Hals ihm offenbart und plötzlich aus Versehen die Kontrolle verliert und kurz davor ist, ihn zu küssen. Und ich meine, sie wird dann noch richtig fies.
Ja.
Sie weiß ja inzwischen, womit sie ihn treffen kann. Das hat sie mitgenommen, diese Information aus den letzten Treffen und nennt ihn ja auch Bastard Born No One.
Mhm.
Aber das passiert alles schon so früh. Ich finde es so krass.
Ja, ich fand es auch total krass. Ich fand es voll interessant, wie viel von den ihrem jeweiligen Innenleben da schon erzählt wird.
Ja.
Er wirft ihr ja dann auch nochmal ihre Gefühle vor die Füße. Und sie hat ja einmal kurz versucht, ihm das Knie in die Eier zu verpassen. Aha. Da hat er sie ja noch gegriffen. Und nachher, als er quasi bei ihr einen Nerv trifft, lenkt sie ihn ab, indem sie so tut, wie wenn sie ihn küssen will und schafft es dann, doch ihr Knie zu platzieren. Und dann liegt einfach Kästchen auf dem Boden und sie sagt so, nächstes Mal bring jemand anderen, weil ich werde, wenn ich dich nochmal sehe, auf jeden Fall so laut schreien, dass irgendjemand kommt und dich findet. Und dann muss der arme 7-Foot-Mensch mit Flügeln sich durch das kleine Fenster zwingen und aus dem Fenster abhauen.
Aber da ist gleichzeitig so viel Tension und es macht so viel Spaß. Lest euch dieses Bonuskapitel durch.
Es ist so cool.
Das ist richtig cool.
Ja.
We did it.
Und das nächste wird es in. I'm excited.
Me too.
Danke für alle, die zugehört haben, die dabei waren, die weiter diese Reise mit uns mitmachen. Es macht so viel Spaß. Und wenn ihr Kommentare habt, dann lasst die gerne da. Schreibt uns auf Instagram @Prolog und Panik Podcast. Danke an alle, die uns schon überall folgen auf den Podcast-Plattformen und uns auch Bewertungen da lassen, damit uns noch mehr finden. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Vielen Dank. Bis bald.
Bis dann.